Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
Hast du schon mal einen Proteinshake getrunken?
Ja.
Und? Hast du dich danach besser, stärker und schöner gefühlt?
Nein. Also vielleicht psychologisch betrachtet schon. Weil ich dachte, geil, ich habe Sport gemacht und jetzt bin ich so ein hyper toller Sportler, der sich einen Proteinshake macht. Aber nein.
Okay. Hat dich der Proteinshake nicht so glücklich gemacht wie Pommes?
Nein.
Okay.
Eigentlich gibt es nichts, was mich so glücklich macht wie Pommes.
Und weißt du denn auch, warum Pommes dich so glücklich machen?
Ja, wegen frittiert.
Fett und Kohlenhydrate. Das ist das, was in unserem Hirn zündet, ich sag's dir. Das ist nämlich
nicht
das, was uns
Hirn.
Energie gibt. Auch im Hintern hoffentlich, ja.
Richtig.
Nein, aber das ist das, was uns Energie gibt. Und das macht uns nämlich in dem Fall auch glücklich. Ich habe es jetzt wieder gedacht, als ich meinen Ponys jetzt heute ihr Futter gegeben habe und ich hatte kein, ja sagen wir mal, Grundfutter, was ich ihnen zufütter, also so eine Art Basisfutter, weißt du, hatte ich nicht mehr, es ist leer.
Das heißt, du hast denen Pommes gegeben?
Fast, ich habe die Fritteuse leider nicht am Stall gehabt, deswegen habe ich ihnen keine Pommes gegeben. Nein, ich habe ihnen einfach ihre Mineralfutter und ihre Zusätze so gegeben und habe ihnen so ein, ja, sagen wir mal, ein Sprinkle, eine Prise Mesh drüber, damit sie einfach so ein bisschen was haben, was nach was schmeckt, ohne dass es jetzt irgendeinen Einfluss hat auf die Verdauung und so weiter. Es war wirklich nur so, damit sie es fressen. Und da ist mir wieder mal bewusst geworden, wie extrem unterschiedlich meine Pferde auf ihr Futter reagieren.
Ach.
Kriegen sie nämlich ihr Basisfutter mit, je nachdem welches, also je nachdem mit mehr Zucker oder weniger Zucker zum Beispiel, gehen die richtig ab. Und dann ist innerhalb von 2 Minuten die Schüssel leer. Und heute hat es ein bisschen gedauert.
Wer war dann schneller fertig?
Tatsächlich Stepnir. Stepnir hat im Moment den größeren Appetit. Hamö ist so ein richtiger Slow Food Pony geworden. Der frisst irgendwie einfach echt langsam.
Ja, wahrscheinlich hast du für den einfach nicht die richtigen Pommes ausgewählt.
Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, heute war es ein bisschen eine mühsame Sache, weil hat nicht so gut geschmeckt.
Es tut mir leid für die. Meine Pferde sind gerade super gierig auf alles.
Okay, woran könnte das denn liegen? Was denkst du?
Dass jetzt Frühling ist und sie Bock auf Gras haben, weil sie genau wissen, die Saison steht bevor und die sehen ja auch, wie das Gras wächst.
Mhm.
Und ich habe tatsächlich auch angefangen anzugrasen.
Oh, das ist spannend. Angrasen ist ein gutes Stichwort. Ich meine, wir haben jetzt ja schon fast April. Oh nee, wir haben heute April. Oh mein Gott, es ist schon April. Wie schnell vergeht die Zeit? Auf jeden Fall wird es jetzt bald Zeit, dass man angrast, beziehungsweise sollte man sich die Zeit nehmen, anzugrasen. Und das Ganze ja auch über eine gewisse Dauer machen, oder?
Ja, bei euch sind die ja zum Beispiel immer auf Gras, auch über den Winter, soweit es geht, ne? Das ist natürlich super Luxus. Klar werden die wahrscheinlich zugefüttert, oder wie ist das bei euch?
Also es kommt ein bisschen drauf an, wie eben die Wiesen sind und wie so der aktuelle Stand ist. Aber jetzt im Winter zum Beispiel haben die auch immer noch mal ein bisschen Heu dazu bekommen, auf den Weiden sogar. Viel Gras ist da nicht drauf. Sagen wir es mal so. Aber sie bekommen kontinuierlich, ich würde sagen, das ganze Jahr über so ein bisschen Gras ab. Also die Grasverdauung kommt nie ganz zum Erliegen bei denen, das ist richtig.
Das ist halt ziemlich gut, weil dort der Verdauungstrakt einfach immer dran gewöhnt ist, auch die frischen Grasfasern zu verdauen. Und das ist ja einfach der Punkt, warum wir, deren Pferde eben nicht dauerhaft Gras bekommen, die langsam angrasen, damit sich der Verdauungstrakt da eben auch einstellen kann.
Ich finde das Thema Verdauung und Futter ist so groß und so wichtig, dass wir das im Gesamten mal ein bisschen genauer beleuchten sollten und vielleicht den Aufhänger angrasen nehmen, weil es jetzt gerade auch so schön in die Jahreszeit passt, um einfach mal ein bisschen zu schauen, was genau im Pferdekörper eigentlich passiert und im Zuge dessen, auf was wir natürlich auch achten sollten als Pferdebesitzer, um unsere Pferde korrekt zu füttern und zu verstehen, was gutes Futter ist und was unsere Pferde brauchen im Endeffekt, oder?
Genau, aber für alle, die jetzt schon Angst bekommen und denken, ach Gott, der Podcast geht heute irgendwie 8 Stunden und wird so unverständlich biologisch,
Keine Sorge, er geht nur 7,5.
Richtig. Und es wird nur ein bisschen biologisch.
Ja, ich kann meine Profession auch nicht ganz leugnen, weil so ein bisschen biologisch muss es schon ab und zu mal werden, sonst bin ich traurig.
Das stimmt, und wir wollen nicht, dass du traurig bist, weil sonst macht das Ganze hier überhaupt keinen Spaß mehr.
Das ist korrekt. Ja, also jetzt sind wir schon mit der Tür ins Haus gefallen im Endeffekt, ne?
Es gibt heute keine Einleitung.
Es gibt heute keine Einleitung, es wird einfach direkt eingestiegen. Warum brauchen wir denn überhaupt Essen?
Wir brauchen Essen, damit unser Körper weiter funktioniert und damit wir überleben können. Und damit wir eine Energie haben, um unseren Körper weiter zu bewegen. Na, jede Bewegung ist ja eine Muskelbewegung. Das haben wir zum Beispiel, wir haben ja auch in unserer Muskelfolge über den Muskelstoffwechsel gesprochen und was die Muskulatur braucht. Wer da nochmal genauer einsteigen will, sollte sich die Folge auf jeden Fall nochmal anhören. Und wenn wir unseren Körper bewegen, werden eben Muskeln aktiv und die müssen irgendwie mit Energie versorgt werden, damit das weiterhin funktioniert.
Also es sind tatsächlich nicht nur die Muskeln, sondern jegliche Körperfunktion läuft einfach mit Energie. Und in dem Fall nehmen wir die Energie aus der Nahrung, die sich dann eben aus den Kohlenhydraten, den Fetten und den Proteinen meistens zusammensetzt, im Groben gesagt. Natürlich gibt es auch noch Mineralstoffe und Vitamine und. Aber darauf gehen wir jetzt nicht so explizit ein, weil sonst wird es wirklich ein 8-Stunden-Podcast. Also wie ich gerade schon gesagt habe, haben wir eben die Kohlenhydrate, ergo Zucker. Hast du schon mal, als Kind hatte ich das mal, hast du als Kind mal eine Flasche Cola getrunken?
Boah, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Oder eine Flasche Fanta. Lassen wir mal das Koffein weg, ja.
Ja, ich sehe das jetzt nur bei Kindern in unserem Bekanntenkreis. Wenn die zum Beispiel abends nochmal zuckerhaltige Limos trinken oder irgendwie zu viel zuckerhaltiges Essen, wie Popcorn, was wir manchmal dann abends machen, wenn wir bei denen sind, dann drehen die nochmal richtig auf.
Vor allen Dingen eben Kinder, die in ihrem Stoffwechsel halt noch ein bisschen sensibler sind als wir jetzt vielleicht, die sprechen auf Zucker wahnsinnig gut an und das zeigt, Zucker ist einfach eine schnelle Energiequelle.
Ja, Svenja, wenn ich abends Popcorn esse, kriege ich trotzdem keine Energie mehr.
Ja, du bist vielleicht da jetzt auch nicht das ideale Beispiel dafür. Deswegen wollte ich auf dein Kindheits-Ich anspielen und hatte gehofft, Klein Melanie hat vielleicht mal einen schönen Zuckerflash gehabt, weil das ist dann
bestimmt.
Das,
Aber anderes gutes Beispiel, kannst du auch Sportler nehmen, die zum Beispiel Ausdauersport machen oder über längere Zeit eben Sport machen. Und wenn die sich zwischendurch mal noch irgendwie ein Schokocroissant reinziehen, dann haben die auch noch mal länger Energie.
Ich weiß zwar nicht, wie du auf das Schokocroissant gekommen bist, aber ich finde es ein sehr gutes Beispiel.
Ich bin darauf gekommen, weil ein guter Freund mir letzt erzählt hatte, dass er während dem Fahrradfahren bei der Bäckerei angehalten hat und sich noch 3 Schokocroissants reingezogen hat und er dann wieder richtig Power hatte. Grüße gehen raus an Basti.
Okay, fair enough. Also Schokocroissants sind der Geheimtipp für alle, die mal schnelle Energie brauchen. Liegt eben am Zucker, an den Kohlenhydraten. Und genau das ist der Punkt, es liefert schnelle Energie. Schnelle Energie ist gut, wenn wir sie eben dann brauchen. Aber wir haben ja noch die Fette und die Proteine, die in unserer Nahrung drin sind. Und Fette sind das andere. Die Fette liefern pro Gramm mehr Energie als Kohlenhydrate, aber längerfristiger. Der Körper braucht etwas länger, um diese Fette umzuwandeln in Energie. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt Ausdauertraining machen oder der Körper Ausdauerleistung bringen muss, dann sind Fette sehr wertvoll für den Körper. Weil der Körper kann länger davon zehren und bricht diese Moleküle dann eben langsamer auf und verdaut die einfach langsamer.
Deshalb empfiehlt man ja auch, wenn man abnehmen möchte oder irgendwie Fett abbauen möchte, dass man langsam Ausdauersport macht. Gerade auch bei dicken Pferden, ne? Nicht so schnell wie möglich durchs Gelände düsen, sondern eher lange Ausritte, dafür viel Schritt und viel mittlere Gangarten gehen. Da verbrennen die Pferde mehr Fett, als wenn man richtig Power gibt. Da sind wir nämlich wieder im Kohlenhydratbereich.
Genau, korrekt. Und was man nicht vergessen darf, wenn man jetzt über das Thema Ernährung spricht beim Pferd, wir brauchen die Fette auch, um gewisse Vitamine zum Beispiel aufnehmen zu können. Das nur am Rande finde ich auch nochmal wichtig. Also Fett ist nicht immer schlecht. Man muss nur einfach wissen, wie man das einsetzen sollte, beziehungsweise wann. Oder einfach verstehen, welche Funktion im Körper das Ganze hat. Und als dritten Baustein haben wir noch die Proteine von unserem Proteinshake vom Anfang. Ne? Wissen wir alle, Sportler brauchen Proteine für die Muskulatur. Genau, und da brauchen wir eben die Proteine nicht nur für die Muskulatur, sondern auch für die Haut, die Haare, fürs Gewebe und so weiter. Sie haben viele Funktionen, ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich glaube, wie gesagt, wir wollen den Rahmen nicht sprengen. Aber ich finde es wichtig, diese drei Hauptbausteine der Nahrung nochmal ganz kurz erwähnt zu haben, damit wir die jetzt einfach einordnen konnten, um einfach zu wissen, um was es dann auch geht. Bei meiner Recherche ist mir jetzt noch was anderes immer wieder über den Weg gelaufen, nämlich das Thema Raufaser. Damit meine ich nicht die Tapete. Was bedeutet Raufaser? Kannst du mir das kurz mal erklären?
Die Raufaser sind im Prinzip die Fasern, die nicht verdaulich sind. Die findest du vor allem im Grundfutter, deshalb heißt es ja auch Raufutter. Und Raufaser macht die Pferde satt. Also die brauchen einen bestimmten Anteil an Raufaser, um ein Sättigungsgefühl zu haben und um satt zu werden. Das sind eben die Füllstoffe, die der Körper dafür braucht.
Okay, also sind Raufasern auch eigentlich was Gutes?
Ja, natürlich sind es was Gutes. Deshalb ist es ja zum Beispiel besser, dass du ein Heu hast, das viel Raufaser oder gerade für unsere Islandpferde einen hohen Raufaseranteil hat, damit die satt werden und dann aber trotzdem noch genügend Energie bekommen. Oft hast du zum Beispiel, wenn du so ein Heu vom zweiten Schnitt hast, dann hat das weniger Raufaser, weil die Stängel nicht so holzig sind, viel weicher sind, einfach weniger Faser haben. Und dadurch sind die Pferde nicht satt, haben aber zum Beispiel ihren Energiebedarf schon lang gedeckt, sind aber nicht satt und fressen weiter und werden dadurch natürlich dicker, weil sie mehr Energie aufnehmen, als sie eigentlich brauchen, weil sie nicht satt sind.
Ergo, feineres, kleineres Heu wie ein zweiter Schnitt hat weniger Raufaseranteil als so ein schöner erster Schnitt mit so langen Halmen, die so ein bisschen kräftiger zum Anfassen sind.
Deshalb sagt man ja auch beim Heu, dass man das gerade für Pferde nach der Blüte oder also kurz nach der Blüte, wenn es schon ein bisschen überständig ist, am besten schneidet. Ist natürlich auch abhängig von den Witterungsbedingungen. Wir wissen alle, Heuproduktion ist ziemlich sensibel, was Witterung angeht. Es darf natürlich nicht mehr nass werden. Und da ist überständiges Heu einfach besser, damit die Pferde eine gute Raufaser haben.
Da spielen ja noch ein paar andere Faktoren dann auch eine Rolle. Ich meine, man möchte ja auch vielleicht zweimal oder dreimal schneiden, je nachdem, wie der Sommer so ist. Und, da kann sich vielleicht nicht jeder pro Fläche leisten, das Gras so lange stehen zu lassen. Aber auf das Thema Futterherstellung oder Futterarten würde ich nachher gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen. Jetzt waren wir aber gerade erstmal bei den Bausteinen der Nahrung, dann sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz noch einmal einen ganz kleinen biologischen Exkurs machen und dann lasse ich mein Biologenwissen wirklich wieder beiseite für heute und uns einmal angucken, was passiert eigentlich im Pferd, wenn Pferde zum Beispiel Heu fressen.
Das ist doch mal eine gute Idee, weil das ist irgendwie auch Grundwissen, dass jeder zumindest im Grundgedanken schon mal gehört haben sollte.
Pferde fressen ja, lass mich lügen, 14 bis 16 Stunden am Tag?
Ja, genau. Sind Dauerfresser und deren Verdauungstrakt ist auch darauf ausgelegt. Deshalb ist zum Beispiel der Magen relativ klein, weil der von Natur aus eher so gewohnt ist, ich kriege immer kontinuierlich eine kleine Menge rein an Futter, aber eben nicht eine große Menge. Und daher bleibt auch der Futterbrei meistens nicht über den ganzen Tag im Magen, sondern das geht relativ schnell weiter.
Mm-hmm. Genau, das Ganze startet ja im Maul und in der Speiseröhre, genauso wie bei uns. Also nicht in deinem Maul, sondern natürlich in deinem Mund. Aber wie bei uns Menschen und bei den Pferden funktioniert das eigentlich da noch relativ gleich. Eben das Futter wird zerkleinert und vor allen Dingen eingespeichelt. Und das ist ganz wichtig, dieses Einspeicheln. Vor allen Dingen enthält der Speichel Enzyme, das beginnt schon so eine Art Vorverdauung. Das heißt, da fangen schon die Prozesse der Verdauung an. Da werden schon zum Beispiel bestimmte Proteine oder was auch immer, Nährstoffe rausgelöst über den Speichel. Und vor allen Dingen wird dieser Futterbrei von Speichel und dem Grundfutter zum Beispiel in den Magen transportiert. Und du hast ja gerade schon gesagt, der Magen des Pferdes ist sehr klein, aber ist darauf ausgelegt, kontinuierlich zu verdauen. Das bedeutet auch, der Magen des Pferdes, anders als bei uns Menschen, produziert kontinuierlich Magensäure. Und dieser Futterbrei, der jetzt im Bauch des Pferdes ankommt, der eingespeichelt ist, der puffert dann auch mit die Magensäure, also das Einspeicheln und quasi dieser Fluss des Speichels, ich sage sehr oft Speichel heute, es tut mir leid, der sorgt dafür, dass auch die Magensäure ein bisschen abgepuffert wird. Im Gegenschluss, und da kommt man eben dann zu dieser Erkenntnis, dass Pferde eben nicht so lange Fresspausen haben sollten, weil sie brauchen eben diesen Speichelfluss und dieses Verdauen, damit die Magensäure einfach nicht, oder dass der Magen nicht zu lange sauer bleibt und dass wir da immer diese Pufferfunktion haben.
Genau, der Magen an sich ist natürlich trotzdem sauer, aber die Säure hat halt was zu tun. Ja, grob gesagt, wenn der Magen komplett leer ist, hat die Säure nichts zu tun, es wird immer mehr und dann fängt die Säure teilweise an, die Schleimhäute im Magen anzugreifen. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum man unbedingt Kraftfuttergaben auch erst nachdem die Pferde schon ein bisschen Raufutter gefressen haben, geben sollte. Die sollten immer erst Heu fressen und dann sollte man das Kraftfutter geben. Weil Kraftfutter wird zum Beispiel, ja, du kannst so ein Kilo Müslifutter fressen, die innerhalb von 10 Minuten. Das heißt, in dieser Zeit kann einfach nicht viel eingespeichelt werden. Und ein Kilo Heu fressen die ungefähr in einer Stunde, vielleicht ein bisschen weniger. Und da gibt es dann zum Beispiel ungefähr 5 Liter Speichel, der da produziert wird. Und bei diesem Kilo Kraftfutter viel, viel weniger, also ungefähr 1 Liter oder sowas. Kommt natürlich immer auf die Pferde drauf an, klar. Aber viel weniger. Und dann kann man sich schon denken, wenn dann so viel weniger Speichel mit in den Magen kommt, ist natürlich das Milieu viel saurer und viel mehr Säure vorhanden.
Mhm. Genau, genau. Und dann hat man einfach die Gefahr, dass es dazu kommen kann, dass die Pferde schnell Magenprobleme entwickeln. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, füttere ich schon recht häufig nach dem Reiten direkt mein Kraftfutter. Da haben die ja auch kein Heu vorher gefressen.
Ja, das kommt ja drauf an, wie lang. Also wenn du jetzt irgendwie 4 Stunden reiten gehst und die dann nichts anderes gefressen haben, ist das vielleicht nicht die beste Idee. Kommt aber drauf an, was du an Kraftfutter fütterst. Natürlich, wenn du jetzt ein Kraftfutter nimmst, also zum Beispiel Heukops als Kraftfutter, ist ja eigentlich wieder ein Raufutter. Natürlich ist das feucht und wird auch nicht so viel eingespeichelt, ist aber nicht ganz so schlimm, weil da nicht so viele Zucker enthalten sind wie in einem Müsli, in einem Getreidefutter zum Beispiel.
Okay, verstanden. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir ja das Futter im Magen, was ja auch da schon verdaut wird. Das geht dann weiter in den Dünndarm. Und im Dünndarm findet eigentlich der größte Teil der Verdauung statt. Hier wird vor allen Dingen die Nährstoffe aus dem Futter aufgenommen. Wie genau das funktioniert, werde ich jetzt nicht weiter erklären. Das führt wirklich zu weit. Aber am Ende haben wir hier die verschiedenen Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse und der Gallenblase, die dabei helfen, einfach die Nährstoffe aufzubrechen oder das Futter weiter zu verdauen und dann eben zum Beispiel Proteine, Kohlenhydrate und Fette zu verdauen. Genau, und die Nährstoffe werden dann durch den Darm oder durch die Darmwand ins Blut aufgenommen. Hier passiert eigentlich der wichtigste Teil der Verdauung. Der Dünndarm ist auch relativ lang. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie lang der beim Pferd ist. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich das nicht recherchiert habe. Wenn es jemand weiß, kann das ja mal schreiben. Dann können wir es nochmal auf Instagram posten, weil ich meine, der ist ganz schön lang.
Ansonsten liefern wir das in der nächsten Folge nach. Das weiß ich nämlich auch nicht auswendig.
3 bis 4 Mal so lang? Nein, warte, wie war es beim Menschen? Ach, ich weiß es nicht. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Auf jeden Fall sehr lang. Ja, auf jeden Fall geht es danach dann weiter zum Dickdarm. Im Dickdarm wird dann fermentiert. Fermentieren ist tatsächlich auch im Nahrungsbereich irgendwie cool, ne? So Menschen fermentieren Zeugs. Das ist gerade auch so ein bisschen im Moment. Also Pferde fermentieren im Dickdarm auf jeden Fall ihr Futter und zersetzen Fasern in kurzkettige Fettsäuren, die dann eben wieder als Energiequelle dienen. Und vor allen Dingen wird im Dickdarm auch Wasser absorbiert, also wieder in den Körper zurückgenommen. Ist auch ganz wichtig, dass man eben das viele Wasser, das bei der Verdauung eingesetzt wird, auch wieder zurück in den Körper gewinnt, weil wir alle brauchen das Wasser zum Überleben. Genau, und dann gibt es beim Pferd noch den Blinddarm und den Grimmdarm. Die sind besonders groß. Ich meine, bei uns Menschen ist der Blinddarm ja irgendwie nur noch so ein verkümmertes kleines Ding ohne, ja, welche Funktion?
Ja, so richtig viel zu tun hat der Blinddarm bei uns ja nicht, oder?
Genau, aber der hat nicht mehr so viel zu tun. Bei den Pferden hat er tatsächlich noch einiges zu tun. Hier wird auch wieder Faser fermentiert und es findet die Produktion von Vitaminen statt. Und dann am Ende haben wir natürlich noch die Ausscheidung des Ganzen. Also die Pferde scheiden dann das, was sie nicht brauchen, halt wieder aus, so wie bei uns Menschen auch. So funktioniert das dann im Groben und Ganzen. Weiß, glaube ich, jeder, wie das ungefähr funktioniert. Ne? Muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Genau, die ganzen Reste müssen auch wieder raus.
Also das ist so der Weg, den das Futter gehen kann. Und jetzt hast du ja schon ein paar richtig gute Aspekte gebracht, die Futterverwertung und die Verdauung beeinflussen können. Zum Beispiel eben, fütter ich ein Kilo Hafer oder fütter ich ein Kilo Heu, hat einen ganz anderen Effekt auf den Pferdekörper. Nicht nur was die Energie angeht, die es aus dem Ganzen rausziehen kann, sondern auch die Zeit. Also wie schnell das Ganze dann verdaut wird. Wenn wir jetzt mal absehen von unseren Müslis oder unseren Kraftfuttern, die wir füttern, wie ist es denn mit den Rauffuttern? Es gibt da auch verschiedene Sorten an Rauffutter.
Da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Es ist, glaube ich, auch, und es ist wahrscheinlich jedem Pferdebesitzer irgendwie mal untergekommen, dass es heißt, wir haben jetzt Heu oder wir füttern Silage oder Heulage oder halt nur Gras. Manche können natürlich auch Stroh füttern, aber Stroh sollte natürlich nie den Hauptbestandteil der Futterration ausmachen. Man kann zum Beispiel Stroh füttern. Svenja, wann könnte man Stroh füttern? Bei euch gibt es das manchmal, oder?
Ja, also Stroh, beziehungsweise bei uns gibt es immer Stroh. Dadurch, dass wir diese Matratze hinten haben, da wird immer frisch Stroh eingestreut. Also die Pferde haben eigentlich immer die Möglichkeit, da eben Stroh zu fressen, wenn sie zum Beispiel jetzt Fresspausen vom anderen Rauffutter hätten, also zum Beispiel vom Heu oder von der Heulage oder was auch immer sie bekommen. Wird aber auch manchmal untergemischt, wenn wir haben manchmal sowas ganz Nasses, was recht viel Energie hat, und dann wird es einfach gemischt mit Stroh, um einfach da auch wieder, ich denke mal, die Rohfaser zu erhöhen, oder?
Stroh erhöht natürlich die Rohfaser, weil es einen starken Anteil dran hat, und es hat einfach auch nicht so viel Energie wie ein Heu oder eine Heulage, je nachdem. Sind unsere Isländer ja auch sehr gute Verwerter und nehmen auch sehr schnell zu. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn die noch nicht satt sind, dann essen die auch einfach weiter. Und deswegen eignet sich Stroh ganz gut, um das Futter einfach ein bisschen zu strecken, dass die nicht zu schnell zu dick werden, aber trotzdem was zum Kauen haben, ne, um die Magensäure wieder besser abzupuffern, um Speichel zu produzieren und um auch satter zu werden.
Aber jetzt sag doch mal, eigentlich sollte man darauf achten, dass man einen gewissen Anteil nur Stroh zufüttert, oder?
Ja, maximal ein Drittel, weil das Stroh eben so einen Trockensubstanz hat, dass es auch schnell zu Verstopfungskoliken führen kann. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu viel Stroh fressen.
Hm. Hattest du schon mal so richtige Silage in der Hand? So richtig nasses Futter?
Ja, im Kuhstall.
Wieso kriegen Kühe das?
Weil es so einen hohen Energieanteil hat.
Okay, und wieso kriegen das die Pferde dann nicht?
Weil das für Pferde vermutlich einen zu hohen Energieanteil hat. Und weil Silage unter anderem sehr, sehr sauer ist, weil das ja im Prinzip fermentiertes Futter ist.
Okay, das bedeutet, das wäre dann auch wieder, hätte dann wieder einen Effekt zum Beispiel auf den Magen und wahrscheinlich auch auf den Darm, oder?
Ja, eine Silage hat natürlich mehr Säure, was nicht immer super problematisch ist, weil die wird ja auch eingespeichelt. Die Silage ist aber feuchter als ein Heu, sprich sie wird weniger eingespeichelt als ein Heu. Allerdings kann da wohl die Proteinqualität zu verschiedenen Gärprozessen führen, was dann zum Beispiel gerade im Verdauungstrakt der Pferde auch die Leber mehr belastet, weil die das anders abbauen müssen.
Das bedeutet also, dass da einfach nochmal ein anderer Verdauungsaufwand betrieben werden muss.
Genau, und das führt halt auch zu mehr Gasbildung, was dann dazu führt, dass die Pferde oft aufgegast sind oder irgendwie Probleme mit Kotwasser oder Blähungen bekommen. Da muss man einfach sehr, sehr stark auf die Qualität der Silage achten und sehr stark darauf achten, ob die Pferde das vertragen. Deshalb ist es nicht unbedingt, sagen wir mal, die Wahl Nummer 1 an Pferdefutter. Wenn man jetzt aber den Pferden das hinlegt, Heu, Heulage und Silage, werden die wahrscheinlich zuerst die Silage fressen, weil es denen natürlich sehr gut schmeckt. Und das riecht ja auch so süßlich, wenn du das schon mal gerochen hast.
Ja, ich meine, wenn du da wieder an deine Pommes denkst, es macht ja Sinn, dass wir Säugetiere, wenn wir frei wählen, können immer das mit der meisten schnell verfügbaren Energie nehmen, weil unser Körper möchte ja so viel Energie wie möglich von außen her bekommen und das zur Not in Fett umwandeln, um für schlechte Zeiten einfach vorgesorgt zu haben. Das ist ja quasi dein Selbsterhaltungstrieb, und der ist natürlich in den Pferden genauso da wie bei uns Menschen, weswegen wahrscheinlich einfach ein energiereicheres Futter auch besser schmeckt am Ende.
Man muss einfach gucken, dass man vielleicht nicht permanent Silage füttert. Ich finde, wenn man irgendwie ein Drittel Silage füttert und den Rest mit Heu, kann das gut funktionieren. Mhm. Nur Silage ist einfach kritischer.
Jetzt hast du gerade, also können wir noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Heu, Heulage und Silage einmal noch klar machen, dass wir das jetzt noch einmal kurz für alle hier eingeordnet haben, bevor wir weitergehen.
Also Heu ist natürlich das gängigste Pferdefutter und im Prinzip auch die beste Raufutterquelle, die man haben kann, weil es einen geringen Feuchtigkeitsgehalt hat und damit natürlich auch viel Raufaser, wenn wir gutes Heu haben. Und Heu hat ungefähr einen Feuchtigkeitsgehalt von 10-20% nur noch. Und eine Heulage hat einen Feuchtigkeitsgehalt von 40-50% und eine Silage hat nochmal bis 65% Feuchtigkeitsgehalt. Und da liegen erstmal die Unterschiede. In der Produktion ist Heu zum Beispiel aufwendiger zu produzieren, weil super wetterabhängig. Das muss mindestens 4-5 Tage richtig trocknen, dass es richtig trocken ist, durchgetrocknet ist. Dann muss es zusammengefahren werden und dann gepresst werden und dann möglichst schnell auch direkt eingelagert werden, weil Heu darf natürlich nicht nass werden. Wenn es nochmal nass wird, haben wir Schimmelbildungsgefahr und einfach ein Verderb und so weiter. Deswegen ist eine Heuproduktion für den Bauern an sich immer ein Risiko, weil wenn es einmal ins Heu richtig reinregnet, kann es halt sein, dass die ganze Ernte einfach dahin ist und irgendwie kaputt ist. Was natürlich deswegen das Heu auch einfach aufwendiger zu produzieren macht und gerade heutzutage oder sagen wir mal in diesen klimatischen Bedingungen, in die wir jetzt immer mehr reinkommen, kann das auch einfach schwieriger werden zu produzieren. Na, wenn wir so verregnete Sommer haben,
gibt es halt weniger Heu. Du musst ja dann auch nicht nur den Zeitpunkt, also das Wetter abstimmen, sondern auch den richtigen Zeitpunkt des Schnitts. Das muss ja dann alles zusammenfallen. Also dein Heu muss lange oder dein Gras muss lange genug gestanden haben, dass du es schneiden kannst und dann muss es eben noch diese jenen Tage trocknen können, bevor du es dann am Ende zum Ballen pressen kannst, ja.
Genau, und wenn es dir zum Beispiel bevor du mähen wolltest, einen Gewittersturm gibt mit Platzregen, dann kann es sein, dass das ganze Heu einfach niederkippt und du nicht mehr gescheit mähen kannst, weil wenn das so langstängliges Heu ist, dann ist es halt auch schwierig, dass sich das wieder aufstellt. Und dann kannst du ganz schöne Verluste einfahren. Und eine Heulage ist irgendwie so ein Mittelding zwischen Heu und Silage. Und eine Heulage hat ungefähr 2 Tage Anwelkzeit. Das heißt, es ist einfacher zu timen als eine Heumaat. Du kannst dein Gras mähen, lässt es aber nur 2 Tage trocknen, anstatt 4 oder 5 Tage wie das Heu. Und dann wird die Heulage gepresst und luftdicht verpackt. Das ist der Unterschied. Heu wird ja nicht luftdicht verpackt. Deshalb muss Heu auch immer trocken gelagert werden, entweder abgedeckt unter Folien oder in einer Halle. Und eine Heulage wird in Folie eingepackt, damit da nichts mehr drankommt.
Das ist immer der Zeitpunkt, wo die ganzen Marshmallows auf den Wiesen stehen.
Entweder rosa, hellgrün oder weiß oder so. Und wichtig ist bei der Heulage einfach, dass die richtig gut dicht verpackt ist und dass da nichts drankommt. Vor allem eben
luftdicht. Und das ist auch nochmal ein kleiner Appell. Lasst eure Pferde nicht in diese Heulageballen reinbeißen. Also die Verlockung ist riesengroß.
Hattest du da schon mal jemand, der die Pferde da reinbeißen lässt?
Also wenn die Pferde die Chance dazu haben, beißen die da rein?
Ja klar, weil es gut riecht.
Wahnsinnig aufpassen und einfach darauf achten. Es gibt sogar teilweise Raben, die aufpicken.
Deshalb muss man da auch richtig aufpassen, dass auch Mäuse da nicht so gut drankommen können, dass der Untergrund so ist, dass die Mäuse das nicht feiern, um sich da irgendwelche Nester drunter zu bauen. Weil wenn die Folie Löcher kriegt, ist das echt problematisch, weil die Heulage dann einfach verdirbt. Ja. Und das ist auch genauso, warum eine Heulage bei der Fütterung wieder ein bisschen komplizierter ist als Heu. Heu kannst du ja einfach lange offen liegen lassen, da passiert nichts mehr, weil das ist trocken. Und eine Heulage, bei der beginnt, wenn du die öffnest, dann passiert da was. Dann bilden sich auch, wenn da Luft drankommt, Feuchtigkeit drankommt, dann bilden sich Hefen, Bakterien und so weiter. Da passiert einfach weiter was. Und deshalb darf eine Heulage nicht zu lang gelagert werden. Die muss relativ schnell verfüttert werden. Wenn du jetzt irgendwie nur 2 Pferde hast und einen riesen Heulageballen, dann hast du halt nach 3 Tagen ein Problem, weil die Heulage schlecht ist und du das so nicht mehr verfüttern solltest.
Also du hast ja auch einfach den Punkt, du hast eine anaerobe Fermentation, also unter Sauerstoffausschluss, und sobald eben da Sauerstoff drankommt, passieren eben ganz andere Prozesse noch, wie eben mit den Pilzen und so weiter oder Hefen, und dann hast du am Ende da wirklich ein Problem, und das kann auch zu schwerwiegenden Koliken führen. Das ist dann wirklich nicht zu unterschätzen, oder eben zu einer krassen Schimmelbildung zum Beispiel.
Genau, wenn du jetzt hier zum Beispiel vermehrte Bakterienbelastung hast, hast du eine Gefahr von Verdauungsstörungen, Durchfall, aber auch schwerere Leberschäden oder eben auch Störungen bei den Pferden, die dann irgendwelche nervösen Störungen oder was auch immer zeigen. Dann bei Schimmelpilzen, die können sich natürlich im Atmungs- und im Verdauungstrakt ansiedeln, was auch richtig schlecht ist, und Allergien hervorrufen oder was auch immer, hat man ja oft, wenn du, ich meine, Schimmelpilze gibt es im Heu genauso, muss man dazu sagen. Und gerade Allergikerpferde reagieren da natürlich noch empfindlicher drauf.
Sagen wir es mal so, Schimmelpilze gibt es überall in unserer Umwelt, aber es ist einfach die Menge, die relevant ist. Also ich meine, es gibt keine schimmelpilzfreien Oberflächen. Du hast immer überall ein bisschen eine Belastung. Das ist auch okay. Es gehört auch ein bisschen dazu, zur Umwelt. Aber genauso wie mit Bakterien. Aber kommt eben auf die Menge drauf an. Und das ist das Wichtige, darauf zu achten, dass eben die Pferde nicht einer unnötigen Menge an Schimmelpilzsporen oder Schimmelpilzen ausgesetzt werden.
Und Hefen, wenn sich vermehrte Hefen bilden, hast du eben Blähungen, Aufgasungen im Verdauungstrakt, aber auch Magenprobleme und schwere Koliken, wie du schon gesagt hast. Und es gibt genauso auch eine Milbenbelastung, die zu hoch ist. Die können eben auch zu Verdauungsstörungen oder sogar zu Lähmungen oder Allergien führen. Und da muss man schon ziemlich aufpassen. Es gibt jetzt noch einen Punkt, wo man besonders aufpassen muss, bei luftdicht verschlossenen Grundfuttern wie Heulage oder Silage. Da gibt es nämlich nochmal eine versteckte Gefahr auch für die Pferde da drin.
Also mir fällt jetzt nur was ein, was auch auf Heu zutreffen könnte. Das ist immer die Anwesenheit von Giftpflanzen im Heu zum Beispiel, die Pferde nicht mehr so gut aussortieren können, wenn sie getrocknet sind. Aber das bezieht sich jetzt nicht explizit auf nasseres Futter. Ich glaube, dass es tatsächlich problematisch ist, wenn tote Tiere mit in die Ballen eingewickelt werden, ne?
Das meine ich, genau. Im Heu ist das tatsächlich nicht so dramatisch, weil da Luft dran kommt. Aber unter Luftausschluss bilden sich da Gifte, die sehr schnell auch zum Tod führen können, wenn Pferde das fressen. Stichwort ist da Botulismus. Und da muss man natürlich gerade seine Heulage oder Silage auch echt immer überprüfen, wenn man da, keine Ahnung, so ein halbes Reh drin findet oder eine halbe Katze, was halt einfach mal passiert beim Mähen. Dann ist der ganze Ballen verseucht und muss unbedingt entsorgt werden. Und das ist auch nicht mehr mit, ja, hier sieht man ja nichts, da ist ja kein Schimmel oder irgendwas. Das darf nicht mehr verfüttert werden.
Das ist ein bisschen witzig. Also dieses Phänomen kennt man auch aus dem Menschenbereich, Botulismus. Es gibt nämlich, früher gab es das, wenn man so Konserven hatte, Fleischkonserven, und die sich schon so aufgewölbt hatten. Dann fand da eben fanden schon Prozesse statt, die vielleicht nicht so gesund sind. Eben durch dieses Botulinumtoxin können sich eben die Tiere oder dann die Menschen im Fall richtig schwer vergiften. Und das ist auch gar nicht so zu unterschätzen. Es geht auch relativ schnell. Also wenn man so zum Beispiel allein schon eine Maus entdeckt, sollte man wirklich den ganzen Ballen entfernen. Witzigerweise ist dieses Botulinumtoxin, auch Botox, also das, was man sich unter die Haut spritzt, was ich total witzig finde, dass man sich eins der potentesten Nervengifte unter die Haut spritzt, um besser auszusehen. Also es ist
irgendwie ganz schön widersprüchlich, oder?
Total.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, wie kann man denn zum Beispiel noch die Qualität vom Grundfutter beurteilen? Also fangen wir mal mit dem Heu an. Wie kann ich jetzt als Pferdebesitzerin schauen, ist das Heu, was meine Pferde bekommen, in Ordnung?
Also ich nehme es einfach in die Hand und ich rieche erstmal dran. Mhm. Und wenn ich so ein richtig schönes Heu habe, dann riecht es noch so richtig schön grasig.
Das riecht dann so, wie bei uns die ganze Luft riecht, wenn die Bauern hier gemäht haben.
Es riecht nach Sommer. Also das ist das Erste, was ich gucke, wie es riecht. Weiß nicht. Dann natürlich gucke ich als Zweites, ob es staubt oder nicht. Ist mir immer ganz wichtig. Gerne habe ich natürlich Staub armes Heu, weil es einfach für die Atmung viel besser ist, für die Lunge, wenn es eben nicht so viel staubt. Und dann natürlich einfach, wie ist die Struktur? Also ist es eben, wie du sagst, so schön langstieliges Gras oder Heu oder sind es eben so eher kurze Stücke, wie von einem zweiten oder dritten Schnitt? Das sind so die drei Sachen, die ich immer so ganz schnell einmal gucke.
Ja, wenn du zum Beispiel noch Blüten erkennst oder einzelne Blattstrukturen oder verschiedene Blüten, verschiedene Gräser, dann ist das natürlich auch nochmal gut. Ein gutes Qualitätsmerkmal, als wenn du nur Stängel hast zum Beispiel.
Ja, genau. Und dann, ja, also ich weiß nicht, ich fasse das Futter, das meine Pferde kriegen, total gerne an und gucke immer wieder. Und dann übt man sich ja auch darin zu sehen, okay, das ist jetzt besser oder mal nicht so gut. Und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür. Aber viel ist eben so ein bisschen Gefühlssache. Und das muss man, glaube ich, auch ein bisschen üben.
Wenn das Heu nach Keller riecht, ist es vielleicht nicht mehr so gut, weil könnte halt auch einfach Schimmel sein, weil Schimmel riecht man ja auch. Das wird dann so muffig und so ganz. Oder wenn ich an dem Heu rieche und schon einen Hustenanfall bekomme, dann ist es auch nicht mehr so die beste Qualität. Und dann gibt es halt alle möglichen Nuancen zwischendrin.
Ja, klar, da gibt es natürlich alles Mögliche. Und ich meine, nur weil mein Heu ein bisschen kurzstieliger und feiner ist, heißt es nicht, dass es ein schlechtes Heu ist zum Beispiel.
Nein,
es ist dann einfach, hat dann andere Qualitäten, sagen wir es mal so.
Das ist auch normal. Ich meine, du musst betonen, es ist immer noch ein Naturprodukt und es unterliegt genauso dem Wachstum, den natürlichen Schwankungen. Und das ist total in Ordnung, wenn auch die Heustruktur immer unterschiedlich ist. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel warme Stellen im Heu finde, ist es überhaupt kein gutes Zeichen. Mhm. Oder wenn ich Schimmelstellen finde. Und Schimmel ist eben nicht nur weiß. Schimmel kann beim Heu vor allem auch so richtig gelb-grau sein. Oder auch schwarz. So richtig, wenn du so schwarze Stellen hast. Und es reicht eigentlich auch, wenn das außen ist. Auch dann ist eigentlich der ganze Ballen schon für den Mist prädestiniert, weil gerade durch so trockene Substanzen der Schimmel einfach durchgeht.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, ne? Ab welchem Punkt schmeißt du einen Ballen weg?
Ja.
Puh, ist immer so ein bisschen Ermessenssache. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir schwer sagen. Klar, wenn einmal irgendwo Schimmel ist, dann ist es wahrscheinlich überall. Also wenn man auf Nummer sicher gehen, sollte man da natürlich ganz genau hinschauen.
Oder wenn man da Zweifel dran hat, kann man natürlich auch Proben ins Labor einschicken und die wirklich auf die Belastung prüfen lassen. Gerade wenn man mehrere solcher Ballen hat und die natürlich nicht einfach wegschmeißen will, weil es ist natürlich auch kein schönes Gefühl, wenn du so viel wegschmeißen musst. Aber dann kannst du es auch einfach mal testen lassen im Labor, wie da die Ergebnisse sind.
Jetzt würde ich aber den Bogen gerne nochmal zum Anfang zurückschlagen. Jetzt haben wir so viel geredet über Heu und Heulage und Silage, aber das beste Futter, also laut unserer Pferde, das beste Futter ist auch das, was sie den Sommer über bekommen. Frisches Gras.
Ja, natürlich. Das sind die Pommes unter den Raufuttern.
Jetzt ist eben genau der Punkt, warum, ich meine, Heu ist ja auch Gras. Warum ist dann Gras so ein Thema? Das hat mich wirklich ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil ich mir dachte so, hä, komm, ich meine eigentlich, wenn du jetzt eine Pferdewiese hast, wo das Gras lange genug Zeit hatte zum Wachsen und die Pferde gehen da drauf, dann ist es doch eigentlich, also bis auf den Wassergehalt, fast das Gleiche wie auch das Heu, was sie dann später kriegen. Wahrscheinlich auch noch von der gleichen Wiese, wenn sie Glück haben, was auch immer.
Aber denkst du nicht, dass auch gerade eben durch den Wassergehalt der Geschmack nochmal anders ist?
Der Punkt ist, dass das Ganze ein bisschen noch nicht ganz so einfach ist. Also da stecken noch ein paar kleine Aspekte dahinter und ich habe es dann wirklich nachgelesen, weil es mich dann interessiert hat. Und es sind so ein paar Aspekte, die zusammenkommen, die dazu führen, dass Gras nicht nur besser schmeckt, sondern dass Gras auch einfach dicker macht als Heu zum Beispiel.
Oh ja, weil wir alle kennen es, wenn unsere Pferde, gerade unsere Isländer, 24 Stunden auf der Wiese stehen und sich kaum bewegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sehr dick werden, relativ hoch, je nachdem, was für Wiesen man natürlich hat.
Ja.
Und gut, bei Jungpferden ist es nochmal was anderes. Aber die meisten Islandpferde gehen ja nach der Weidesaison etwas fülliger in die Wintersaison.
Die rollen dann in den Winter. Hat natürlich auch damit zu tun, dass der Körper sich Reserven für den Winter auch anfuttern will. Also das hat natürlich auch was Natürliches an sich.
Ja, nur, dass die Pferde halt bei uns im Winter nicht solche Engpässe haben wie in der freien Natur.
Das Gras ist alles in allem nicht ganz so hoch im Faseranteil. Das bedeutet, oft hast du zärtere Blätter noch mit dabei. Die verdauen sich natürlich viel leichter als jetzt so ein Heu, was schon echt eine Weile getrocknet ist. Da muss der Körper ja einen ganz anderen Aufwand betreiben, um da seine Energie rauszuziehen.
Genau, wie wir gesagt haben, dass die Fasern sind im Prinzip die Ballaststoffe.
Der Punkt ist, dadurch, dass das Gras mehr Wasser enthält, rutscht es auch wie besser durch den Darm durch. Das bedeutet, dass einfach die ganze Verdauung viel leichter gemacht wird und das Ganze effizienter und schneller ist, was von der Natur aus gesehen ist, das ein gutes Ding, weil wir wollen ja viel Energie, aber natürlich, wenn wir unseren Pferden was Gutes tun wollen und sie auf die Wiese stellen, sind wir natürlich nicht so begeistert, wenn sie so schnell zunehmen. Dadurch ist einfach die Verdauungseffizienz sehr viel größer, eben durch den niedrigeren Faseranteil und den höheren Feuchtigkeitsgehalt. Genau, und die Nährstoffe stehen dadurch dem Körper schneller zur Verfügung. Und was ganz spannend ist, dass im Dickdarm bei der Fermentation von dem Gras, dass da einfach auch viel schneller das Ganze zu zum Beispiel kurzkettigen Fettsäuren umgesetzt wird. Also mehr Energie in kürzerer Zeit.
Das heißt, ich müsste im Sommer die Pferde noch mehr bewegen, damit sie mehr Energie verbrauchen.
Ja, zum Beispiel. Also das ist genau der Punkt, dass du da dann halt die Weiden hast, die den Pferden mehr Energie zur Verfügung stellen, die sie quasi einfacher umsetzen können. Aber du musst sie dann halt auch dementsprechend dazu, also musst sie bewegen. Wir gehen meistens im Sommer auch mehr ausreiten und machen längere Ritte. Also ich denke, da gibt es schon auch viele Möglichkeiten, wie man die Pferde da auch schön gut auslasten kann. Aber gerade, weiß ich jetzt nicht, bei Pferden, die Gras nur anschauen müssen und schon dick werden, sollte man da wirklich aufpassen, dass die einfach keine Probleme mit dem Stoffwechsel bekommen, weil sie aufs Gras kommen.
Ja, und dass sie vor allem nicht, sagen wir mal, 8 Stunden aufs Gras gehen, nach Möglichkeit, sondern halt vielleicht einfach nur 3 oder 4 Stunden und man dann den Rest am Futterbedarf eher mit einem Heu ausgleicht.
Fand ich irgendwie nochmal interessant. Und um dann den Bogen nochmal weiter zum Anfang zu schlagen, wie ist es denn jetzt mit dem Angrasen? Wie machst du es denn?
Also ich steige einfach langsam die Zeit, damit sich wirklich der Darm auch einstellen kann, damit das Milieu im Darm sich auf die Verdauung von Gras einstellen kann. Weil wenn du zum Beispiel ein Pferd hast, was dann direkt auf Gras kommt und über den Winter kein Gras hatte und es einfach, sagen wir mal, 2-3 Stunden direkt Gras frisst, dann hast du da andere, wie du gesagt hast, Fermentationsprozesse und es kann wirklich zu Blähungen, zu Koliken kommen, einfach weil da eine starke Gasbildung ist oder weil die Bakterien im Darm das noch gar nicht verdauen können, weil die gar nicht darauf ausgelegt sind. Die brauchen einfach immer eine gewisse Zeit, um sich auf die Nahrung, die sie bekommen, einzustellen, um die besser verdauen zu können. Das ist ja genauso, wie wenn du eine Futterumstellung machst. Wenn du jetzt zum Beispiel umstellst von Heu auf Heulage oder auf Silage, dann machst du das im Idealfall so, dass man das erstmal mischt, das Futter, dass sich einfach der Verdauungstrakt da besser drauf einstellen kann. Und bei Pferden geht es halt nicht so schnell von einem auf den anderen Tag, sondern es dauert einfach eine gewisse Zeit. Und deshalb macht man das Angrasen eben langsam, dass man das langsam steigert, um den Organismus da nicht zu überfordern. Also ich habe jetzt angefangen mit dem Konzert 5 Minuten zu grasen und habe das dann über eine Woche hin gesteigert. Ich bin jetzt aber auch erst bei 15 Minuten. Aber wenn der halt zum Beispiel jetzt bald aufs Turnier geht und dort auf einen Graspaddock kommt, dann wird er das Gras abfressen, weil er sich so freut, dass er endlich Gras fressen darf. Wenn der aber vorher noch kein Gras gekriegt hat, dann kann ich schon garantieren, dass ich dann auf dem Turnier eine Kolik habe. Und das muss halt nicht sein. Das
muss wirklich nicht sein. Und irgendwie ist es doch auch schön, wenn man die Möglichkeit hat, das langsam anzugehen und das eben dann zu steigern.
Und gerade bei Pferden, die empfindlich sind in der Verdauung mit dem Magen oder mit dem Darm, muss man dann noch viel sensibler vorgehen. Und da reicht es halt nicht, ja, ich fange mal mit einer halben Stunde angrasen an, sondern da steigerst du wirklich alle 5 Minuten.
Ja, ich denke, ich werde auch, obwohl meine Pferde natürlich immer ein bisschen Gras bekommen, werde ich auch trotzdem anfangen anzugrasen, weil die Mengen sind dann doch nochmal andere. Das ist mir auch wichtig. Aber da kommt es natürlich auch darauf an, dass man das dann kontinuierlich macht und nicht mal einmal die Woche und dann wieder 5 Tage es nicht macht oder so, sondern der Darm braucht wirklich diese Umstellung.
Ja, richtig, richtig. Und wie ist denn das? es wäre doch jetzt sogar besser, wenn ich im Sommer die Pferde auf kurze Wiesen stellen würde, oder?
Wieso meinst du, wäre das besser?
Ja, es ist wirklich immer noch weit verbreitet, das war jetzt ein bisschen ironisch, dass viele Menschen denken, wenn auf der Wiese nicht so viel Gras steht oder wenn das Gras relativ niedrig ist, dass das besser ist für die Pferde und dass das weniger Energie hat. Es ist aber das genaue Gegenteil, dass eine Wiese, die überständig ist oder ein Gras, das schon geblüht hat und hoch steht, viel besser ist, gerade für unsere Islandpferde, weil diese Wiese viel weniger Energie hat. Auch wenn es optisch so aussieht, als wäre da viel, viel mehr drauf. Mhm. Aber energetisch ist das viel, viel besser, weil dieses Gras schon trockener ist, mehr Rohphase hat und weniger junges Gras ist, das gerade erst schießt. Weil junges Gras, das gerade frisch wächst, hat viel, viel mehr Energie und viel, viel mehr Eiweiß, was gerade auch für stoffwechselempfindliche Pferde ganz schön gefährlich werden kann.
Ja, das Thema Zucker spielt hier einfach auch wieder eine richtig große Rolle. Also in den Grasspitzen ist ja der meiste Zucker, die meiste Energie drin. Und natürlich umso mehr du hinter der Grasspitze hast, was da schon gewachsen ist, umso weniger Energie hast du über den ganzen Grashalm verteilt. Ich glaube, das macht eigentlich relativ Sinn, oder? Umso länger das Gras ist, umso weniger Energie pro Abschnitt Gras hast du dann.
Ja, total. Du kannst ja auch so sehen, dass Gras, das Ziel vom Gras ist, sich auszubreiten. Das heißt, es wird richtig viel Energie in sein Wachstum reinstecken bis zur Blüte. Und wenn es dann blüht, dann kommt nicht mehr viel Energie nach, weil dann hat es ja eigentlich schon sein Ziel, sich auszubreiten, erreicht.
Hast du jetzt ein biologisches Phänomen sehr schön einfach erklärt?
Ja.
Das Gras ist eben der eine Punkt. Wenn du jetzt so eine kurze Weide hast, hast du aber noch ganz viele andere Aspekte, die man beachten muss, die jetzt mit nicht unbedingt mit dem Gras direkt was zu tun haben. Also du hast vor allen Dingen ja auch einen Boden, der zum Beispiel sehr gestresst sein kann durch diese übermäßige oder diese Überweidung, die da stattfindet, kannst du einen Mangel an Nährstoffen im Boden zum Beispiel haben.
Ich meine, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, wenn die Pferde, die kauen ja jedes letzte Bitzelchen, was im Gras wächst, bis auf die Erde hinab ab. Und dann ist ja auch wirklich die Grasnarbe teilweise schon so zerstört, dass da richtige Erdlöcher zwischendrin sind. Und dann kann man sich ganz einfach vorstellen, dass der Boden da ziemlich gestresst ist.
Genau, das hast du zum einen den Stress des Bodens, dann hast du eben auch einen Anteil von Fasern, die vielleicht schwer verdaulich sind. Die Pferde fangen an, vielleicht eher Pflanzen zu fressen, die sie sonst eher nicht präferieren würden. Das können zum Beispiel auch Giftpflanzen sein im extremsten Fall. Vielleicht sind es nur Pflanzen, die einfach einen negativen Effekt auf die Verdauung haben oder eben auch Pflanzen, die bis zu einer Vergiftung führen können. Also da muss man auch aufpassen, dass man da die Weiden eben auch nicht so stark überweidet, dass dann dadurch, dass das Gras, was die erste Präferenz des Pferdes ist, abgefressen ist, andere Pflanzen auch anfangen zu wachsen und das zu überwuchern. Kennst du diese Sauerampferweiden?
Oh ja, wo eigentlich nur noch Sauerampfer wächst.
Ja. Und das ist so ganz typisch.
So anspruchslos ist, dass dieses Zeug überall wächst und dann besiedelt es die ganzen Weiden, wo die Wiesen so stark runtergefressen sind und Sauerampfer verbreitet sich und den wirst du nicht mehr los. Und
wir sollten alle ein bisschen sein wie Sauerampfer. Das ist ein ganz schön hartnäckiges Zeug.
Okay.
Okay. Ja, also eben, du hast nicht nur weniger Nährstoffe im Boden auf Dauer, sondern eben auch mehr Pflanzen, die das Pferd zum Beispiel nicht so gerne isst, die vielleicht nicht so gut sind für die Verdauung oder die eben sogar giftig sein können. Und die wachsen dann natürlich wie verrückt, weil sie einfach Platz haben. Normalerweise würde das Gras mit seinem Wachstum das Ganze in Schach halten. Wird es aber übermäßig gefressen, dann geht das halt natürlich nicht mehr, ist klar, ne?
Deshalb ist es natürlich wichtig, dass man ein einigermaßen gutes Weidemanagement betreibt, dass man die Weiden immer wieder ruhen lässt, damit die ordentlich nachwachsen können, damit die vielleicht auch mal nachgemäht werden oder abgeschleppt oder nachgesät werden, je nachdem. Also da ist schon wichtig, dass man jemanden hat, der sich mit Weidepflege auch einfach auskennt.
Und noch ein letzter Punkt, was auch noch ganz wichtig ist und was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, was man tatsächlich auf Pferdeweiden auch noch recht oft sieht, ist Bodenerosion. Also dadurch, dass das ganze Gras abgefressen ist, geben die Wurzeln dem Boden keinen Halt mehr. Und dann kann es dazu kommen, dass du irgendwelche kleinen Erdrutsche hast oder so Bäche, die nach dem Regen dann durch das Weideland fließen und dann wie so Adern in die Weide reinziehen und so. Und das ist alles eben ein Effekt, der durch diese fehlende Begrünung passiert. Und das ist auf Dauer auch wirklich nicht gut. Da kann der Boden ausgewaschen werden, der Humus wird weggewaschen, du hast dann mehr Steine und. Und ich glaube einfach, dass das was ist, was man recht einfach verhindern kann, indem man wirklich ganz genau drauf schaut, wie stark müssen die Weiden wirklich beweidet werden. Und ich persönlich, und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen eine krasse Meinung ist, aber ich würde persönlich mein Pferd sogar eher nur 3 Stunden oder so auf die Weide stellen, aber auf eine gute, gesunde Weide, anstatt mein Pferd 8 bis 10 Stunden am Tag draußen zu lassen.
Ja, da bin ich bei dir. Es kommt halt auch ein bisschen drauf an, auf, sagen wir mal, den Bewegungsausgleich. Oft werden solche komplett abgefressenen Wiesen ja auch eher nicht als Wiese benutzt, sondern einfach als Bewegungspaddock im Sommer. Was dann natürlich die Frage ist, wie sinnvoll das ist, weil dann wächst da halt eh nichts mehr.
Ja, wenn dann gar nichts mehr da wächst, dann ist es ja wirklich einfach ein Bewegungspaddock. Dann ist es ja vielleicht auch wieder in Ordnung.
Ja, aber so eine abgefressene, überweidete Weide wird irgendwann zum Bewegungspaddock automatisch, wenn du die Pferde die ganze Zeit drauf lässt, weil einfach der Boden kaputt geht.
Ja, das ist so. Puh, also Verdauung und Fütterung haben wir jetzt mal angeschnitten.
Ja, und das war wirklich nur ein, sagen wir mal, relativ oberflächlicher Überblick. Da könnte man noch viel, viel tiefer reingehen. Aber da wir keine Zeit haben, einen 8-Stunden-Podcast zu machen, machen wir das nicht. Es liegt natürlich nicht daran, dass ihr das nicht anhören wollt. aber wir haben gelernt, Weidemanagement ist wichtig, gutes Raufutter ist wichtig, gutes Grundfutter. Und da ist es nicht so schlimm, wenn das eine Heulage oder ein Heu ist oder sogar teilweise eine Silage. Kommt einfach drauf an, für welche Pferde ich das habe und wie gut die das vertragen. Und die Qualität ist einfach wichtig.
Und verantwortungsvoller Konsum von Gras. Also
Pommes. Verantwortungsvoller Konsum von Pommes.
Ja.
Ohne zu viel Eiweißshakes.
Gut. Gehen wir noch beide jetzt einen Eiweißshake trinken und dann ab ins Bett?
Ja, ich glaube, es ist gut für meine Muskulatur. Also Eiweiß ist ja gut für den Muskelaufbau.
Hast du denn auch Sport gemacht?
Ja, ja. Denksport habe ich gemacht.
Ja, leider ist das Gehirn kein Muskel, den man mit Proteinshakes trainieren kann.
Das wäre mal was. Wir könnten einen Proteinshake erfinden, dass das Gehirn trainiert. Das wäre für viele Menschen hilfreich.
Und auch für ein paar Pferde.
Auch. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ciao.
Mach's gut.